NDR Info. Echo des Tages.
Mit Michael Brocker. Schönen guten Abend zusammen. Die AfD hat versucht, mit einem perfiden Trick die Demokratie zu zerstören. Das sagt heute Thomas Kemmerich, einen Tag, nachdem er sich zum Thüringer Ministerpräsidenten hat wählen lassen, mit Stimmen der AfD. Inzwischen hat Kemmerich seinen Rücktritt angekündigt, nachdem es Druck von oben gab. Wir sortieren gleich mal die Tagesereignisse in Berlin und Erfurt, auch in einem Kommentar. Wir berichten über eine Extrasteuer auf Fleisch und Milch, die es womöglich geben soll. Es geht um einen Appell zur Freilassung des Whistleblowers Julian Assange und wir senden einen Nachruf auf Kirk Douglas. Der US-Schauspieler ist heute gestorben im Alter von 103 Jahren. Als erstes aber nach Thüringen. Da wird das nichts mit einer Landesregierung unter Thomas Kemmerich. Er wird in die Geschichtsbücher eingehen als Ministerpräsident mit der kürzesten Amtszeit überhaupt. In Erfurt haben sich die politischen Ereignisse heute mal wieder überschlagen. Wolfgang Henschel bringt uns auf den aktuellen Stand.
Noch am Morgen hatte sich Thomas Kemmerich im ARD-Fernsehen gegen Neuwahlen ausgesprochen. Das würde zu einer Stärkung der Ränder führen. Die demokratischen Parteien müssten im Landtag aufeinander zugehen und die aufgepeitschte Lage beruhigen. Am Vormittag traf dann FDP-Parteichef Christian Lindner in Erfurt ein, um mit Kemmerich und den Mitgliedern der FDP-Landtagsfraktion zu sprechen. Das Ergebnis des rund zweistündigen Treffens verkündete Kemmerich selbst.
Zusammen mit meinen Kollegen der Landtagsfraktion der Freien Demokraten haben wir beschlossen, die Auflösung des Thüringer Landtages zu beantragen. Damit möchten wir Neuwahlen herbeiführen, um damit den Makel der Unterstützung durch die AfD vom Amt des Ministerpräsidenten zu nehmen.
Sein Rücktritt sei unumgänglich, so Kemmerich. Die Umstände der Wahl ließen keine andere Möglichkeit offen.
Gestern hat die AfD mit einem perfiden Trick die Demokratie versucht zu beschädigen, dem weichen wir aus.
Vorerst bleibt Kemmerich damit noch im Amt. Die Auflösung des Landtags muss von einem Drittel der Abgeordneten beantragt werden. In Thüringen wären das 30 Abgeordnete. Die FDP-Fraktion selbst hat nur 5 Sitze im Parlament. Für die Auflösung des Landtags und Neuwahlen müssten 2/3 der Abgeordneten stimmen. Theoretisch könnte Kemmerich im Landtag auch die Vertrauensfrage stellen. Hier wäre für eine Ablehnung nur die Mehrheit der Abgeordneten Stimmen nötig. Kemmerich plädiert dennoch für den Antrag auf Auflösung des Parlaments.
Die Auflösung des Parlaments dient dazu, die Mehrheiten in diesem Parlament, die nicht tauglich sind, Demokratie abzubilden, darzustellen und den Wähler wiederum zu bitten, ein neues Votum für einen zukünftigen Landtag abzugeben.
Die Entscheidung, wie sich die Thüringer FDP bei der Wahl im Landtag verhalten würde, habe der Landesverband selbst getroffen, so Kemmerich. Zu dem heutigen Schritt habe ihn niemand gezwungen. Dennoch hat FDP-Parteichef Christian Lindner in Erfurt offenbar erheblichen Druck auf Kemmerich ausgeübt. Lindner sagte nach dem Treffen, Kemmerich habe die einzige richtige Entscheidung getroffen.
Binnen eines Tages hat er sich aus der Abhängigkeit von der AfD befreit. Ich würde als Parteivorsitzender mein Amt nicht fortsetzen können, wenn auch nur eine regionale Gliederung der Freien Demokraten systematisch eine Zusammenarbeit mit der AfD anstrebt oder auch nur eine Abhängigkeit in Kauf nimmt von dieser Partei.
Lindner selbst steht nach dem Eklat allerdings auch unter Druck. Er kündigte an, morgen in Berlin bei einer Sondersitzung des Bundesvorstands die Vertrauensfrage zu stellen. Nach dem angekündigten Rückzug von Kemmerich wollen Linke, SPD und Grüne in Thüringen Bodo Ramelow erneut zur Ministerpräsidentenwahl antreten lassen, auch ohne Neuwahlen.
Aus Erfurt war das Wolfgang Henschel. Triumph bei der AfD, Entsetzen bei allen anderen Parteien. Diese Worte umschreiben die politische Stimmung seit gestern. Kemmerich übrigens hat inzwischen angekündigt, dass er zurücktreten wird. Aber das Problem der unklaren Mehrheiten im Erfurter Landtag natürlich bleibt. Und damit auch die Frage, wie es dort nun weitergehen soll. All das ist natürlich auch ein Riesenthema im Berliner Regierungsviertel. Und auch die Bundeskanzlerin Angela Merkel hat heute schon mal den Ton vorgegeben. Aus der Ferne.
Es war ein schlechter Tag für die Demokratie. Da dies absehbar war, muss man sagen, dass dieser Vorgang unverzeihlich ist und deshalb auch das Ergebnis wieder rückgängig gemacht werden muss.
Angela Merkel in einer Stellungnahme aus Südafrika, wo sie sich im Moment aufhält. Der Grodenkirch in Berlin, unser Korrespondent. Was sagt denn die CDU-Vorsitzende AKK, wie man so sagt? Sie hat ja gestern erstmal so ein bisschen zögerlich reagiert.
Ja, das ist richtig. Sie ist wohl gerade in Thüringen, um da eben zu klären mit ihrem CDU-Landesverband, wie es weitergehen kann und soll. Letztendlich sind sich eigentlich in Berlin in der großen Koalition vor allem alle einig, dass es eben Neuwahlen geben muss. Aber dafür muss es eben letztendlich auch genug Stimmen geben, um den Landtag aufzulösen. 2/3 Mehrheit braucht man da. Und bisher ist nicht klar, ob die CDU in Thüringen da mitgeht. Und das ist natürlich die große Aufgabe von Annegret Kramp-Karrenbauer, das Ganze jetzt zu klären und auszuloten, ob das auch so funktioniert. Und das ist sicherlich auch das, was alle anderen in Berlin jetzt außer der AfD von ihr erwarten.
Da wird es heute Abend, wie wir gerade erfahren, um 20.30 Uhr eine Stellungnahme geben. Was ist denn mit der FDP? Wir haben ja eben im Beitrag schon gehört, der Chef Lindner war heute in Erfurt, um mal flapsig formuliert Kemmerich den Kopf zu waschen, und kündigt jetzt eine Vertrauensfrage für morgen an im Präsidium. Ist er angeschlagen?
Angeschlagen ist, glaube ich, gar kein Ausdruck. Ich glaube, er ist in der Tat kurz davor, seinen Posten zu verlieren. Man muss sich vorstellen, was da seit gestern abgegangen ist. Es gibt Parteiaustritte, es gab Proteste von der Parteizentrale. Es gibt viele führende FDP-Politiker, die auch schon seit gestern und auch heute früh gefordert hatten, dass das dringend korrigiert werden muss. Man war auch nicht sehr glücklich mit dem Rumgeeiere, wo jemand es eigentlich nennen muss, von Christian Lindner, weil er ja am Anfang auch so getan hat, gestern nach der Entscheidung der Ministerpräsidentenwahl, als wenn er das eigentlich gar nicht so schlecht findet, aber auch nicht richtig überzeugt war, aber jedenfalls keine klare Haltung eingenommen hat. Und dieser große Schaden, der jetzt sicherlich bei der FDP entstanden ist, der wird ihm auch ganz zu großen Teilen angerechnet. Und da bin ich gespannt, wie der Parteivorstand morgen entscheiden wird.
Darüber berichten wir dann morgen im Echo des Tages. Und was ist mit den Sozialdemokraten? Die SPD kritisiert ja die ganze Entwicklung von der ersten Minute an, aber sie hat Grundsatzfragen. Welche denn?
Ja, sie sieht weiterhin großen Klärungsbedarf, weil sie eben sagte, selbst wenn jetzt die richtigen Entscheidungen eingeleitet wurden, bleiben trotzdem Fragen offen. Und da hat sich eben SPD-Chef Norbert Walter-Borjans heute zu geäußert.
Wir werden jetzt Fragen stellen und wissen wollen. Zum einen, inwieweit sind Berliner Parteizentralen eingebunden gewesen? Und vor allen Dingen, wie stellen wir sicher, dass dieser Dammbruch so schnell wie möglich behoben wird?
Und damit meint er natürlich, dass eben die CDU in Thüringen sich auch bewegt und wirklich auch mal klar macht, dass das nicht so gut war, was sie da bei der Abstimmung eben mitgetragen haben. Aber wie gesagt, das ist eben noch offen, wie sich die Landes-CDU da verhält.
Stimmen und Stimmungen in Berlin zusammengefasst von Dirk Rodenkirch für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Vielen Dank. Kemmerich, hatten Sie Geschichtsunterricht bei Höcke? Das stand gestern auf einem der Plakate, die Demonstranten spontan angefertigt hatten, nachdem klar war, ein FDP-Politiker lässt sich mit Stimmen der AfD wählen, einer Partei, der Rechtsaußen Björn Höcke vorsitzt. Inzwischen versuchen alle demokratischen Parteien, den Schaden zu begrenzen. Aber ist da nicht schon zu viel politisches Porzellan zerschlagen, vor allem bei der FDP? Hier ist die Meinung von Franka Welz.
Für Christian Lindners FDP sind die Ereignisse von Thüringen ein Totalschaden, besonders für den Parteichef. Der Imageschaden dürfte schwerer wiegen als der Abbruch der Jamaika-Verhandlungen nach der Bundestagswahl 2017. Denn als Thomas Kemmerich sich in Erfurt mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten wählen ließ und die Wahl danach auch noch annahm, hat er die Freien Demokraten in die Nähe des Extremismus geführt und noch dazu Björn Höcke, den man gerichtsfest als Faschisten bezeichnen darf, innerhalb der AfD noch stärker gemacht. Auch Kemmerichs Klage am Tag danach, die AfD habe mit einem perfiden Trick versucht, die Demokratie zu beschädigen, klingt hohl. Denn dass die Abrissbirne der Demokratie einen ordentlichen Schlag versetzt hat, das hat Kemmerich mit zu verantworten. Denn, ich sage es gerne nochmal, angenommen hat er die Wahl schließlich selbst. Dass Hopfen und Malz bei der FDP nicht endgültig verloren zu sein scheinen, zeigt sich daran, dass fast unmittelbar nach den Ereignissen im Thüringer Landtag bundesweit eine Art Aufstand der Anständigen bei den Freien Demokraten losbrach und in kürzester Zeit Orkanstärke erreichte. Doch für die Partei und ihren Vorsitzenden, die personifizierte Ein-Mann-Show Christian Lindner, wird nun mehr und mehr zum Problem, was oft ein Vorteil war. Lindner ist das Gesicht der Freien Demokraten, in guten wie in schlechten Zeiten. Was er tut und sagt, bleibt hängen, schadet im Zweifelsfall der Partei. Etwa als er ohne Not die Fridays for Future-Bewegung und viele Jüngere gegen sich aufbrachte. Als Lindner nun am Mittwoch zunächst von einem Sieg der Mitte in Thüringen sprach und fortfuhr, CDU, SPD und Grüne sollten nun mit der FDP zusammenarbeiten, hat das viele in der Partei irritiert. Etwa den ehemaligen Bundesinnenminister Gerhard Baum. Lindner scheint begriffen zu haben, dass er spätestens jetzt nicht mehr unumstritten ist. Dass er heute auch noch einmal klarstellen musste, dass er nicht länger Parteichef bleiben kann, sollte die FDP auch nur ansatzweise mit der AfD zusammenarbeiten, das muss man fast schon als Verzweiflungstat werten. Dass er im Parteivorstand die Vertrauensfrage stellen und sich damit neu legitimieren lassen will, ist nur folgerichtig. Und seine Parteifreundinnen und Freunde werden ihn vermutlich ja auch nicht vom Hof jagen. Dennoch ist die Frage, wie schnell die Partei nach Thüringen das Vertrauen vieler Wählerinnen und Wähler zurückgewinnen kann, wenn überhaupt. Demokratien sterben durch Angriffe von innen, Parteien manchmal auch. Und wenn Christian Lindner seine Partei retten bzw. rehabilitieren will, dann muss er dafür womöglich auf längere Sicht seine eigenen Ambitionen zurückstellen.
Der Kommentar im Echo des Tages von Franka Welz. In 17 Tagen wählen die Hamburger eine neue Bürgerschaft, also das, was anderswo Landtag heißt. Wie das Wahlergebnis aussehen wird, weiß natürlich keiner so genau heute. Immerhin, es gibt eine Vorwahlumfrage. Deren Daten sind allerdings erhoben worden vor den Turbulenzen in Thüringen, also ob die Zahlen Relevanz haben, ist zweifelhaft. Christoph Prössel ordnet sie ein.
Die Sozialdemokraten verzeichnen ein leicht besseres Ergebnis als bei der Umfrage vom 23. Januar. Die Grünen erreichen unverändert 27%, die CDU fällt leicht auf 14%. Die Linkspartei käme auf 8%, wenn am kommenden Sonntag gewählt werden würde, die AfD auf 7, die FDP auf 5. In Fratest-Diemap hat die Zahlen vor der Wahl des Ministerpräsidenten im Thüringischen Landtag im Auftrag des NDR in Hamburg erhoben. SPD und Grüne könnten bei einem solchen Ergebnis die Koalition in Hamburg fortsetzen. 58% der Befragten sagen, sie seien mit der Arbeit des Senats zufrieden. 7% antworteten, sie seien sogar sehr zufrieden. Die Hamburgerinnen und Hamburger sind auch mehrheitlich mit Peter Tschentscher als erstem Bürgermeister zufrieden. 66% gaben das an. Katharina Fegebank, Spitzenkandidatin der Grünen, kommt auf 43%.
Klimaschutz geht nicht nur durch weniger Fliegen oder weniger Autofahren. Ganz wichtiger Punkt ist ein geringerer Fleischkonsum, sagen Umweltschützer. Denn tierische Produkte sind im Laden zu billig, so finden sie das. Im Auftrag der Bundesregierung erarbeitet das sogenannte Kompetenznetzwerk Nutztierhaltung Vorschläge, welche Schlussfolgerungen man daraus ziehen sollte. Und eine Idee lautet, es sollte eine Extrasteuer geben auf Fleisch und Milch. Linda Schildbach mit Einzelheiten.
Mit einer zusätzlichen Steuer auf Fleisch und andere tierische Produkte will das Expertengremium eine bessere Tierhaltung finanzierbar machen. Das berichtet die Neue Osnabrücker Zeitung und beruft sich auf einen Empfehlungsentwurf des sogenannten Kompetenznetzwerk Nutztierhaltung. Es besteht aus Vertretern der Agrarbranche, Wissenschaft und Nichtregierungsorganisationen und soll Vorschläge für die Bundesregierung erarbeiten. Dem Zeitungsbericht zufolge sprechen sich die Experten in dem Entwurf für die Einführung einer Verbrauchersteuer aus. So solle der Preisaufschlag bei Fleischprodukten 40 Cent pro Kilogramm betragen. Milch, Milchprodukte und Eier könnten mit 2 Cent pro Kilogramm besteuert werden. Und für das Kilo Käse, Butter sowie Milchpulver rechnen die Experten mit 15 Cent. Haushalte mit geringem Einkommen sollten entlastet werden, indem etwa die Hartz-IV-Sätze angehoben und die Einkommenssteuer für sie gesenkt würden, zitiert der Artikel den Empfehlungsentwurf. Die Mehreinnahmen sollen zunächst in den Bundeshaushalt fließen und dann den Bauern für ihre laufenden Kosten sowie den Umbau der Ställe zugutekommen. Die Regierungsberater gehen laut Neuer Osnabrücker Zeitung von jährlich anfallenden Kosten in Milliardenhöhe aus. Bis 2040 soll der Transformationsprozess in der Tierhaltung erreicht sein. Das heißt, etwa 50% mehr Platz im Stall und möglichst viel Kontakt zum Außenklima. Am Freitag will das Kompetenznetzwerk unter der Leitung von Ex-Bundesagrarminister Jochen Borchert über den Entwurf und die finalen Empfehlungen beraten. Seit langem wird über die Einführung einer Verbrauchersteuer auf tierische Produkte diskutiert. Zuletzt hatte Grünen-Chef Robert Habeck einen Tierschutzcent auf tierische Produkte für den Umbau der Tierhaltung gefordert.
Mehr als 130 Politiker, Künstler und Journalisten fordern heute die sofortige Freilassung von Julian Assange. Der 48-jährige Whistleblower und Gründer des Internetportals WikiLeaks sitzt seit einem Dreivierteljahr ungefähr in einem britischen Hochsicherheitsgefängnis. Ein Sonderberichterstatter Berichterstatter der Vereinten Nationen kritisiert die Haft ebenfalls. Er hebt jetzt schwere Vorwürfe gegen die britische Justiz, spricht von manipulierten Beweisen und psychologischer Folter. Und der Aufruf des heutigen Tages wurde angestoßen von dem deutschen Enthüllungsjournalisten Günter Wallraff, berichtet Isabel Reifenrath.
Günter Wallraff hat dafür nach Unterstützern gesucht. Das Ergebnis hält er für beachtlich, wenn er auch sagt, dass es schwierig war, jemanden von der Union zu überzeugen. Sofort dabei war die linken Politikerin Sevim Dadlen. Sie hat Assange mehrmals getroffen und sorgt sich um den 48-Jährigen.
Julian Assange hat sich körperlich sehr stark verändert. Er hat unter der Isolation quasi in der ecuadorianischen Botschaft in London gelitten. Er hat gelitten unter 9 Monaten Isolationshaft in einem Hochsicherheitsgefängnis in London in Belmarsh, wo er 22 bis 23 Stunden am Tag nur isoliert war.
Wallraff ist der Meinung, man muss nicht mit Assange sympathisieren. Seine Lage im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh im Osten Londons dürfe man aber trotzdem nicht akzeptieren.
Assange hat weder ein rechtsstaatliches Verfahren in den USA zu erwarten, wo ihm bis zu 175 Jahren Gefängnis drohen, noch ein rechtsstaatliches Auslieferungsverfahren in Großbritannien.
Der ehemalige Bundesaußenminister Sigmar Gabriel unterstützt Wallraffs Appell. Er erklärt, er habe sich das aber gut überlegt, genau wie der Schriftsteller Navid Kamani. Sie hätten sich gefragt,
kann man das eigentlich machen, denn Großbritannien, auch die Vereinigten Staaten sind nach unseren Maßstäben zu Recht ein Rechtsstaat. Wollen wir uns eigentlich in Gerichtsverfahren einmischen? Wir haben es dann beide deshalb getan, weil offensichtlich in diesem Fall die Rechtsstaatlichkeit des Verfahrens nicht gewährleistet ist.
Erst nach einem Gespräch mit dem UN-Sonderbeauftragten Nils Melzer habe er sich dazu entschlossen. Melzer hat Assanges Gesundheitszustand als lebensbedrohlich bezeichnet. 2 Ärzte haben laut ihm bereits im letzten Jahr im Mai Anzeichen von psychologischer Folter bei Assange festgestellt, die man ihm, davon geht Melzer aus, nur in Ecuadors Botschaft zugefügt haben kann. Melzer ist ein Schweizer Rechtsprofessor. Er prangert die britischen Haftbedingungen an. Gabriel stützt sich auf Melzers Bericht.
Es geht darum, dass er unter den jetzigen Bedingungen die elementaren Rechte jedes Beschuldigten nicht wahrnehmen kann, nämlich sich physisch und psychisch und mit Hilfe seiner Anwälte auf eine angemessene Verteidigung vorbereiten kann. Darum geht es.
Der ehemalige Bundesinnenminister Gerhard Baum geht noch weiter. Er fordert, dass Whistleblower generell besser geschützt werden.
Wir können nicht tatenlos zusehen, dass ein Mensch keine Wertschätzung bekommt für das, was er gemacht hat. Und da gibt es natürlich wieder die Rücksicht auf die Amerikaner. Dann sollten die Europäer das insgesamt auf ihre Schultern nehmen.
Die USA werfen Assange vor, gegen das Antispionagegesetz verstoßen zu haben, weil er der Whistleblowerin Chelsea Manning geholfen haben soll, geheime US-Militärakten zu veröffentlichen. WikiLeaks hatte geheime Dokumente über die Kriege in Afghanistan und im Irak online gestellt. In London sitzt Assange schon fast ein Jahr im Gefängnis. Die Vergewaltigungsvorwürfe gegen ihn wurden von der schwedischen Justiz fallen gelassen. Sollte Großbritannien Assange an die USA ausliefern, droht ihm eine lebenslange Haftstrafe.
Isabel Reifenrath für die Berichte, nein, für das Echo des Tages, so heißt diese Sendung, auf WDR 5 und NDR Info. In China sind mehr als 28.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert und die Zahl der Todesopfer dort steigt. Es gibt aber auch anderswo weitere Infektionen, etwa unter den Passagieren 2 Kreuzfahrtschiffe in Japan und Hongkong. Sie werden auf dem Schiff festgehalten, um Schlimmeres zu verhindern, oder sie werden in örtliche Krankenhäuser gebracht. Aus Hongkong, Frank Eichmann.
Das hochmoderne Kai Tak Kreuzfahrtterminal von Hongkong ist am Vormittag völlig ausgestorben. Kein Mensch, kein Taxi hinter den ordnenden Absperrbändern, alle Parkplätze leer. Ein einsamer Bus Linie 22 wartet vergeblich auf Fahrgäste. Denn gestern verkündete Hongkongs Regierungschefin Lam, dass nun auch dieser Zugang in die Stadt geschlossen wird, dass hier vorerst keine Kreuzfahrtschiffe mehr anlegen werden. Außer die World Dream. Das riesige Schiff legte am Sonntag Richtung Taiwan ab, musste aber unverrichteter Dinge kehrt machen. Die taiwanesischen Behörden verweigerten die Genehmigung zum Anlegen, denn bei einer Reise im Januar waren, wie man jetzt weiß, 8 mit dem Coronavirus Infizierte aus China an Bord. Gestern also legte die World Dream wieder in Hongkong an. 1.800 Passagiere, dazu 1.800 Besatzungsmitglieder. von denen sich 30 mit Symptomen meldeten, die auf das Coronavirus deuten könnten. Und deshalb darf niemand von Bord. Und wer an Bord will, der muss durch einen Sicherheitscheckpoint. Vor dem steht, mit Blick auf die riesige Backbord-Balkonfront des Schiffes, Jeremy Tam, Abgeordneter des Hongkonger Parlaments. Letzte Nacht hat mich die Mutter eines Babys angerufen und um Hilfe gebeten. Sie hatte kein Milchpulver mehr und andere Dinge für ihr Kind, die ich dann eingekauft und hier abgegeben habe, damit sie an Bord gebracht werden. Eine Hotline gebe es derzeit nicht, sagt Jeremy Tam, auch keine Klarheit darüber, ob oder wann die Ersten von Bord dürfen. Die Besatzungsmitglieder mit Fieber wurden ins Krankenhaus gebracht, isoliert. Alle an Bord werden auf Fieber untersucht und mögliche Anzeichen, sich angesteckt zu haben. Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten, abhängig davon, was die Tests bei den erkrankten Besatzungsmitgliedern ergeben. Sind die negativ, schickt man dann alle nach Hause? Sollte sich einer angesteckt haben, müssen dann alle in Quarantäne? Ich wäre dafür, dass zur Sicherheit alle 14 Tage an Bord bleiben müssen, aber sie brauchen dann genug Masken und Desinfektionsmittel für die Hände und alle Oberflächen. Das beschreibt ein größeres Problem derzeit in Hongkong. Gesichtsmasken sind Mangelware geworden. Mehrere Reinigungsfirmen und Arztpraxen haben angekündigt, vorübergehend schließen zu müssen. Keine Masken mehr. Dazu kommen Gerüchte über baldige Lieferengpässe aus China. Nach Panikkäufen sind Reis und Toilettenpapier in vielen Supermärkten ausverkauft. Das Problem ist so groß, dass vor einigen Stunden ein Regierungssprecher offiziell die in den sozialen Netzwerken verbreiteten Gerüchte verurteilte. Und die derzeit auf ihrem Kreuzfahrtschiff im Hafen von Hongkong festsitzenden Passagiere sind möglicherweise Vorboten einer neuen Einreisepolitik. Wer ab Samstag aus Festlandchina kommend nach Hongkong einreisen will, der muss zwingend für 14 Tage in Quarantäne. Unabhängig davon, ob es Anzeichen für eine Corona-Infektion gibt oder nicht.
Kritik an Religionen und religiösen Menschen ist immer heikel, denn in allen Religionen gibt es Fanatiker, auch im Islam. Darum dreht sich momentan ein Streit in Frankreich. Es geht um die 16-jährige Schülerin Mila. Ein Moslem hat sie im Internet als dreckige Lesbe beleidigt. Mila nannte daraufhin den Islam so wörtlich eine Religion des Hasses. Seitdem läuft in Frankreich eine Debatte rund um die Frage, wie viel Religionskritik ist zulässig. Aus Paris, Jürgen König.
Wie Mila der Tageszeitung Libération erzählte, begann alles mit einem Live-Video auf Instagram, in dem sie sich mit einer lesbischen Bekannten über die Schönheit arabischer Frauen unterhielt. Dabei habe sich ein muslimischer Mann eingemischt und sie als dreckige Lesben beschimpft. Erst daraufhin habe sie auf Instagram jenes Video veröffentlicht, um das sich der jetzige Streit dreht. In dem Video sagt Mila:
Le Coran est une religion de haine. Il y a que de la haine là-dedans.
Der Koran ist eine Religion des Hasses. Es ist nichts als Hass darin. Der Islam ist scheiße. Ich sehe das so. Ich sage, was ich denke.
L'islam, c'est de la merde. C'est ce que j'en pense, moi. Je dis ce que je pense, putain.
Die Reaktionen auf das Video ließen nicht lange auf sich warten und sie fielen heftig aus. Mila erhielt so viele Morddrohungen, dass sie unter Polizeischutz gestellt wurde. Auf Anraten der Polizei ging sie nicht mehr zur Schule. Zu anhaltendem Streit kam es, nachdem sich Justizministerin Nicole Belloubet im Sender Europe 1 geäußert hatte. Morddrohungen seien absolut inakzeptabel, sagte sie. Und weiter?
L'insulte à la religion, c'est évidemment une atteinte à la liberté de conscience.
Die Beleidigung der Religion ist ein Angriff auf die Gewissensfreiheit. Das ist schwerwiegend, aber es rechtfertigt natürlich niemals solche Drohungen.
Mais ça n'a pas à voir avec la menace.
Schockierend seien diese Worte gewesen, kommentierte Richard Malka, der Anwalt der 16-jährigen Schülerin. Mit diesen Worten habe die Justizministerin die Propaganda der Islamischen Weltliga nachgeplappert und deren Forderung, Gotteslästerung zu bestrafen. Die Ministerin bezeichnete ihre Worte später als unglücklich, doch die Polemik war nicht mehr aufzuhalten. Auf den Internetseiten der Zeitschrift Charlie Hebdo etwa erschienen sogleich Karikaturen dazu, etwa Nicole Belloubet, voll verschleiert, Titel »Flirt der Justizministerin mit den Bärtigen«. Der Generaldelegierte des französischen Islamrats, Abdallah Zekri, kritisierte ebenso diese Karikaturen wie die Schülerin Mila. Diese Äußerungen nannte wiederum die Staatssekretärin für die Gleichstellung der Geschlechter, Marlène Schiappa, unwürdig und kriminell. Und doch eröffnete die Staatsanwaltschaft zwei Ermittlungsverfahren gegen diejenigen, die die 16-Jährige im Internet bedrohten und dabei auch private Daten der Schülerin veröffentlichten. Aber auch gegen die Schülerin selbst wurde ermittelt, wegen des Verdachts der Hassrede in den sozialen Netzwerken. Derlei steht in Frankreich seit einem Jahr unter Strafe. Dieses Verfahren wurde inzwischen wieder eingestellt. Und Innenminister Christoph Castaner setzte in der Nationalversammlung den Worten der Justizministerin dieses entgegen. In diesem Land gibt es den Tatbestand der Gotteslästerung nicht. Und wir garantieren, es wird ihn mit dieser Regierung niemals geben. Die freie Meinungsäußerung in unserem Land ermöglicht es jedem, eine Religion zu kritisieren. Auch die junge Mila konnte das tun. Und es ist inakzeptabel, sogar unerträglich, dass einige im Namen der Institution, die sie vertreten, sagen, dass dies verboten war.
Die Handball-Europameisterschaft im Januar war für die Verantwortlichen in Deutschland ja nicht so überzeugend. Das Halbfinale hätte es werden sollen, es wurde aber nur Platz 5. Enttäuschung herrschte also über manche Spieler, vor allem aber offenbar über Bundestrainer Christian Prokop. Heute hat sich der Deutsche Handballbund von Prokop getrennt. Ein Nachfolger steht schon fest. Claudia Hogestrat.
Nachfolger soll der Isländer Alfred Gíslason werden, der bis zum vergangenen Sommer Trainer von Rekordmeister THW Kiel gewesen ist. Verbandspräsident Andreas Michelmann sprach von einer schweren Entscheidung. Man sei in der Analyse der Europameisterschaft davon überzeugt, die kurzfristigen Ziele nur mit einem neuen Impuls erreichen zu können. Heißt, eine Olympia-Qualifikation hält der Verband für wahrscheinlicher unter Neutrainer Gíslason. Unter Prokop war die deutsche Handballnationalmannschaft bei der EM zuletzt Fünfter geworden und hatte das Ziel Halbfinale verfehlt. Die Entscheidung ist dennoch überraschend, denn noch während der EM hatte der DHB-Sportvorstand Kromer gesagt, dass es intern nie eine Trainerdiskussion gegeben habe und man natürlich mit Prokop in Richtung Olympia gehen werde. Alfred Gíslason erhält einen Vertrag bis zur EM 2022 in Ungarn und der Slowakei und steht beim nächsten Länderspiel gegen die Niederlande am 13. März in Magdeburg an der Seitenlinie.
Jetzt zu Kirk Douglas. Der US-amerikanische Schauspieler hat die Sagengestalt Odysseus verkörpert, den römischen Gladiator Spartacus, den Maler Van Gogh, aber auch Gangster, Cowboys, Polizisten und Reporter. Kaum ein anderer Darsteller war so vielseitig. Heute nun erreicht uns die Nachricht aus Hollywood, Kirk Douglas ist gestorben. Ein Nachruf von Katharina Wilhelm.
Mit großer Trauer verkünden meine Brüder und ich, dass Kirk Douglas uns heute im Alter von 103 Jahren verlassen hat, schrieb Michael Douglas in einem Instagram-Post. Für die Welt war er eine Legende, ein Schauspieler aus dem goldenen Zeitalter des Films. Erst Anfang Dezember hatte Kirk Douglas seinen 103. Geburtstag gefeiert, allerdings nicht in großer Runde, wie sein Sohn Michael bei der Talkshow von Jimmy Kimmel in L.A. erzählte.
Trouble is, when you're 100, you don't really want a big birthday.
Er habe seinen Vater zum 100., zum 101. und 102. Geburtstag überredet, eine große Party zu schmeißen. Jetzt habe er wieder gefragt. Mit Tränen in den Augen bat er mich, lass uns einfach ein Familienessen machen. Immer wieder betonte Michael, was für ein großartiger Vater und ein Vorbild Kirk gewesen sei. Dieser hatte sich im wahrsten Sinne aus der Gosse hochgearbeitet. Sein Vater war noch Lumpensammler gewesen. Er selbst wurde dank harter Arbeit zu einem der größten Hollywood-Stars seiner Zeit. Eine seiner bekanntesten Rollen war der Sklave Spartacus im gleichnamigen Film.
Tell them we want nothing from Rome. Nothing. Except our freedom.
Dreimal war Douglas für den Oscar nominiert worden. Nie klappte es. Dann, 1996, gab die Academy endlich bei und er erhielt wenigstens einen Ehren-Oscar, überreicht von Regisseur Steven Spielberg.
Because he's done nearly everything.
Er hat fast alles im Filmgeschäft gemacht, Regie geführt, produziert und nebenbei noch die Blacklist in kleine Stücke gehauen.
To hammer the blacklist to pieces.
Gemeint ist die schwarze Liste, eine Art Berufsverbot, auf der Künstler in der McCarthy-Ära landeten, die dem Kommunismus nahestanden. Auf der Liste stand auch der Drehbuchautor Dalton Trumbo. Douglas heuerte ihn trotzdem für Spartacus an, ein damals mutiger Akt, der die Blacklist dann faktisch verschwinden ließ. Mit 80 erlitt er einen schweren Schlaganfall. Er lernte langsam wieder zu sprechen. Den Humor hatte er trotzdem nicht verloren.
When you have a stroke, you must talk slowly.
Wenn man einen Schlaganfall hatte, muss man sehr langsam reden, um verstanden zu werden. Und ich habe bemerkt, wenn ich langsam rede, hören mir die Leute zu. Sie glauben, ich hätte etwas Wichtiges zu sagen.
They think I'm gonna say something important.
Michael Douglas veröffentlichte am Mittwochnachmittag ein Foto, das Kirk Douglas in seinen besten Jahren zeigt. Strahlend mit dem berühmten Kinngrübchen. Darunter schreibt er, Kirks Leben war gut gelebt und er hinterlässt ein Erbe im Film, das für Generationen Bestand haben wird.
Soweit das Echo des Tages. Morgen wieder um 18.30 Uhr im Radio. Ich wünsche Ihnen noch einen sehr schönen Abend. Mein Name ist Michael Brocker.
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.